Funkkolleg Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.
Funkkolleg Internet, der HR-Podcast zum digitalen Wandel. In seiner digitalen Transformation treffen wir im HR ja durchaus mal revolutionäre Entscheidungen. Beispielsweise als die Bewegtbildstrategie des Hauses klar auf die Mediathek ausgerichtet wurde. Grund genug für uns mal mit dieser Mediathek zu beschäftigen. Und weil Helma und ich da vorwiegend eigentlich nur Nutzer sind, haben wir uns eine Macherin eingeladen. Die ist verantwortlich für den HR-Channel in der ARD-Mediathek. Janina Strohmann, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hi.
Habe ich das richtig gesagt? Verantwortlich für den HR-Channel in der ARD-Mediathek?
Ja, das hast du ziemlich perfekt gesagt.
Geil, dann höre ich jetzt auf mit meiner Moderation. Fangen wir mal ganz banal an. Was ist eigentlich die Mediathek? Also Stand heute, wer ist da unterwegs und auf welchen Content treffen die User und Userinnen dort?
Fangen wir ganz basic an. Mhm. Die ARD-Mediathek ist so eine ganz crazy Idee, wo man so sagte, ey, wir haben so viele verschiedene Anstalten und jetzt bringen wir die alle mal unter einen Hut und sowohl der HR als auch der BR als auch der WDR dürfen ihre Inhalte auf ein und derselben Plattform rausbringen. Das ist ja schon mal krass. Das ist Wahnsinn. Das ist ja vor über einem Jahr dann schon entstanden, diese Idee. Und das heißt, natürlich spricht es in erster Linie dann auch erstmal die Nutzerinnen an, die unser Programm ja dementsprechend schon auch vor allem linear genutzt haben. So. Aber da wollen wir nicht bleiben. Wir merken jetzt schon, es sind sehr viele, die eben die Sendung verpasst haben, deshalb gerne draufgehen, schauen. Ach, heute habe ich Tobi Städtetrip im HR nicht gesehen, also gucke ich es mir bei uns dann in der ARD-Mediathek an. Aber zukünftig, und jetzt wird es noch verrückter, wollen wir eine ganz neue Zielgruppe erreichen, die wir übers Fernsehen bis jetzt so gut wie gar nicht mehr erreichen, nämlich die 30- bis 49-Jährigen.
Aber das heißt quasi, in der Genese dieser Mediathek war das schon so, dass da am Anfang alle LRAs alles reingepulvert haben und wirklich so auf Sendungsverpasst. Ne? Das ist so, aus der Welt kommen wir, kann man schon sagen.
Genau, also da wurde einfach so das komplette Fernsehprogramm wie so, da haben wir dann eben nicht mehr dann die Bücherei, sondern wir hatten die Videothek sozusagen. Mhm. Und da wurde alles einfach reingeschüttet, damit man so den Service hat, hey, wenn du jetzt eben deine Lieblingssendung verpasst, dass du dir sie nachträglich anschauen kannst.
Und wenn wir davon wegkommen wollen und das so ein bisschen aussteuern und mal gucken, dass wir neue Zielgruppen erreichen können, dann bedeutet das ja aber tatsächlich, dass ich auch jemand so strategisch darum kümmern muss. Also wie schafft die Mediathek jetzt, die sitzen ja headmäßig in Mainz, diesen Switch von Sendungsverpasst in wir steuern das so ein bisschen aus. Gibt es da irgendwelche Ziele, Visionen, Ideen?
Also erstmal haben sie damit angefangen, dass es ein Channel-Management für die Mediathek gibt, also für die gesamte ARD-Mediathek. Das ist jetzt nicht nur noch für jeden Einzelnen irgendwie, jede Anstalt irgendwie, da ist natürlich immer noch jemand verantwortlich, aber dass du, wie du es eben gesagt hast, dass es jemand gibt, der so dieses große Ganze einfach im Blick hat und dann auch schaut, brauchen wir eben auch aus strategischer Sicht auch andere Inhalte. Mhm. Inhalte, die eben nicht mehr rein fürs Fernsehen produziert werden, sondern wirklich für die Mediathek, für die Bedürfnisse von Menschen, die es auch gewohnt sind, Streamingdienste eben zu nutzen, wie Netflix, Amazon Prime. Und genau dahin wollen wir dann eben jetzt auch gehen. Und dieses Channel Management, das ist auch in Mainz. Mhm. Ich zögere deshalb, weil derjenige, der da nämlich für verantwortlich ist, der Florian Hager, auch in München auch noch sitzt. Das heißt, es ist so München-Mainz-Connection, die sich da jetzt trifft.
Klassische ARD-Moves. Ich glaube, Helmer hat eine sehr investigative Journalistenfrage jetzt.
Ja, ich habe genau. Schon gemerkt, dass er Amazon Prime hört, hat er so.
Es ist schon da, wo ich eine andere Sache, die du gerade gesagt hast, die ich an anderer Stelle relativ häufig gehört habe. Das wird nicht fürs Fernsehen, fürs lineare Fernsehen produziert, sondern für die Mediathek. Und das impliziert ja so ein bisschen, und das ist ja anders. Was ist denn eigentlich anders zwischen linearem Fernsehen und Mediathek?
Und damit stellst du die allerwichtigste Frage, die dauernd jetzt Redaktionen gerade stellen. Also das war schon sehr investigativ, Helmer, muss ich sagen.
Das sind die wichtigen Momente hier zuständig. Ich mache nur die Rampen.
Also erstmal ist die Mediathek im Grunde, wenn wir gucken, wie das Nutzungsverhalten ist, wirklich ähnlich wie auch das Nutzungsverhalten zu Netflix oder Amazon Prime eben ist, dass die Menschen das nutzen wollen, wenn sie dann abends so sich entspannen wollen, sie sind fertig so mit ihrem Alltag, sie setzen sich auf ihre Couch und schalten rein und suchen sich etwas, auf was sie jetzt gerade Bock haben, auch länger zu schauen. Also es sind eben keine typischen Magazine. Magazine laufen so gut wie gar nicht bei uns, sondern es sind eher Langformate. Natürlich sind es viel auch Spielfilme und Serien, aber Gott sei Dank auch Dokumentationen, Reportagen, also alles, was so eine Länge über 30 Minuten einfach hat. Also ist die Länge schon mal wichtig, aber auch die ganze Erzählart. Also wir merken schon, dass Erzählarten, die intensiver sind, also wenn du jetzt zum Beispiel dich nicht auf drei verschiedene Protagonisten wieder machst und wieder so hin und her zwitscht, sondern den Fokus komplett auf einen Menschen setzt und dessen Geschichte ganz intensiv auch erzählst, dass da die Menschen auch dranbleiben und da die Verweildauer besonders lang ist. Also das heißt, sie gucken sich vom Beitrag wirklich viel an und viel von den 45 Minuten und gehen da nicht schnell wieder raus. Also es ist eine Tiefe, natürlich auch ein Reingehen, dass du schnell auch weißt, was erwartet mich da? Weil wenn ich das in den ersten Sekunden nicht habe, bin ich weg und hole mir den nächsten Inhalt. Oder noch schlimmer, sage, scheiß auf die Mediathek, ich gehe zu Netflix, das wollen wir auf keinen Fall, die sollen ja bei uns bleiben. Deshalb ist der Anfang sehr wichtig und auch Look and Feel. Also das ist, soll irgendwie auch schon, je nach Thema, auch geil aussehen. Und das ist auch durch, es klingt jetzt bescheuert, weil natürlich sagen wir jetzt alle, ja, unsere Filme haben doch schon immer gut ausgesehen. Ja, aber es ist nochmal eine andere Art, wie du die Kamera jetzt eben bewegst, wie du vielleicht dann auch mal ruhigere Fahrten auch mal hast oder wie du mit Schärfenverlagerungen arbeitest. Und da müssen wir gerade ran.
Also das sind ja dann im Prinzip zwei Baustellen. Das eine ist das Redaktionelle, was Richtung Storytelling geht. Ne? Wie konzipiere ich dramaturgisch einen Beitrag? Und du hast jetzt als Beispiel genannt, wir müssen irgendwie anders einsteigen, schneller oder klarer. Was ich immer aus den Redaktionen höre, ist, dass sie jetzt versuchen, irgendwie ganz klare Thesen oder Fragestellungen. Ich glaube, das sind so die ersten Bausteine, wie man das machen kann. Und die andere Baustelle ist die Produktion. Wir müssen irgendwie auch vielleicht anders produzieren, als wir es fürs lineare Fernsehen machen, für Magazine, die einfach eine ganz andere Ebene haben. Ich ziehe es erst auf den redaktionellen Teil. Gibt es noch was anderes, so Bausteine innerhalb eines Mediatheksbeitrages neben der Einstiege, die dir so einfallen, wo man denkt, Mensch, achte darauf. Ist es die Protagonistenwahl? Ist es das Zusammenspiel von Entwicklungshandlungssträngen? Gibt es da irgendwie so, sagen, Mensch, das sind so Musterbeispiele, wie man einen Mediatheksbeitrag bauen könnte oder an den man sich orientieren kann?
Also erstmal gibt es natürlich nicht den perfekten Kriterienkatalog, den man einfach irgendwie aufschlagen kann.
Das ist schlecht.
Ich wusste, dass ihr das gerne hättet.
Der Protagonist beginnt mit einem A. Das ist gut.
Du sollst ja trotz allem auch immer noch kreativ bei der ganzen Sache bleiben. Aber natürlich spielen und sehr wichtig, wie du eben ja schon sagtest, die Protagonisten eine unfassbar große Rolle. So. Und dass diese Protagonisten eben dann auch vielleicht nicht immer einfach nur nett sind, sondern dass sie auch so ein paar Ecken und Kanten haben, die dich dann auch daran verleiten, dass du auch bei ihnen länger dranbleiben willst und auch herausfinden willst, was sie denn so bewegt. Und wir sind oft einfach nett. Also wir suchen uns oft Menschen aus, die garantiert auch ganz toll sind, das will ich gar nicht abstreiten. Aber wir erzählen die Geschichte von ihnen auch immer so, dass sie einfach wie der nette Nachbar von nebenan rüberkommen. Und das ist zwar nett und schön, aber wenn man sich dann überlegt, warum man dann eben mal den anderen Anbietern was schaut, dann ist es, weil du auch Spaß mit diesen Leuten haben willst. Also ich nenne jetzt mal das Beispiel The Circle von Netflix. Da bist du drinne und du hast Spaß mit den Leuten. Die sind auch nett, so ist es nicht. Aber vor allem merkst du, die haben auch Bock zu performen und verstecken sich nicht hinter der Kamera oder so. Und das ist auch durchaus sehr, sehr wichtig, dass wir diese Leute finden. Was aber auch wieder heißt, dass du natürlich ein bisschen mehr noch recherchieren musst und sie auch vor der Kamera auch durchaus ausprobieren musst, bevor du einfach da hinkommst und sagst, okay, ich habe die Kamera, los geht's, Helma, erzähl mal was. Also das ist natürlich dann schon auch eine andere Art, wie wir da rangehen müssen.
Und jetzt kommen wir an einen Punkt, der mich tatsächlich gerade aktuell auch im Job wahnsinnig beschäftigt. Bedeutet das vielleicht in der Konsequenz, dass wenn wir Mediatheksinhalte produzieren, wirklich gezielt auf die Mediathek, dass das eben nicht nur unsere Inhalte, also den Content, den wir herstellen, verändern, sondern beispielsweise auch Dinge wie redaktionelle Strukturen, Vorläufe, Konzeption von Inhalten. Also bedeutet ein Wandel hin zu einer Strategie Mediatheks First strukturelle Veränderungen auch für Redaktionen? Weil ich habe oft den Eindruck, dass wir arbeiten ganz oft an Storytelling-Elementen, wir arbeiten auch an der Produktion, was ja alles schon super gut ist und wir haben ja auch schon echt erste Erfolge in die Richtung. Ich habe nur den Eindruck, dass, wenn man das konsequent zu Ende denkt, ist das noch viel größer, man kann es noch viel krasser, elementarer verändern.
Ja.
Gut, dann wäre die Frage gelöst.
Naja, allein das Beispiel, das du eben gesagt hast, bedeutet ja ganz offensichtlich auch, wir müssen für so eine Entwicklungsphase im Zweifel mehr Geld in die Hand nehmen, wenn wir quasi mehr ausprobieren müssen. Taugt er sie es für die Kamera? Ist das ein Charakter, in dem man sich irgendwie reiben oder identifizieren kann? Und wenn der erste halt nicht passt, weil er den Helmer gefragt hat, blöde Idee, dann
musst du im Team mal fragen.
Musst dann du Team fragen. Es klappt, ja. Genau. Und der dann dauert es ja auch länger. Und das ist, also das bedeutet natürlich, du brauchst mehr Zeit im Vorfeld. Aber du brauchst ja wahrscheinlich auch mehr Kohle im Vorfeld, die du dann hinten raus sparen kannst, hoffentlich.
Ja, oder die du vielleicht vorher für andere Sachen ausgegeben hast, die du dann jetzt vielleicht nicht mehr brauchst. Also da müsste man wirklich genau immer drauf schauen, weil so pauschal kannst du es jetzt natürlich auch nicht sagen. Aber ja, also du müsst, wenn du es irgendwann richtig, wenn wir es perfekt irgendwann haben wollen, müssen wir mehr ändern als zum Beispiel nur den Produktionsablauf, der auch unfassbar wichtig ist, weil wir müssen da ja auch bedenken, dass auch eine Regelmäßigkeit in der Mediathek wichtig ist zum Beispiel, dann ist es wichtig, dass wir das in der Produktion schon bedenken, den Synchrotermin dementsprechend auch anpassen, dass der Inhalt auch wirklich pünktlich in der Mediathek landen kann und nicht einfach irgendwann, wenn ich denke, wenn es cool ist, weil dann kann ich es auch nicht mehr ordentlich bewerben und dann wird es auch nicht so gut gefunden. Und dann natürlich auch der komplette redaktionelle Ablauf, bevor wir dann eben irgendwo hinkommen.
Dahinter verbirgt sich ja quasi, das hast du, glaube ich, eben so angedeutet, dass wir vielleicht eine andere Form der Tiefe brauchen in unseren Inhalten. Also das ist ja das Gegenteil von Magazin. Magazin haben wir immer so einen schönen Bilderbogen von verschiedensten Elementen gezeigt, das ja cool war. Aber jetzt geht's ja viel länger, viel tiefer, im besten Fall noch seriell erzählt, dass Binge-Watching-Effekte entstehen. Und das bedeutet, glaube ich, auch in den Redaktionsstrukturen, dass wir uns vorab viel tiefer ins Thema eintauchen müssen und noch viel krasser. Und dann bist du ja bei anderen Protagonisten und kannst noch viel länger nach Protagonisten suchen, kannst anders nach Erzählhaltungen suchen. Und ich bin ja total gespannt, in welche Richtung das noch alles gehen kann, weil wir, und das ist mein Eindruck, und jetzt korrigiere mich, falls es nicht stimmt, mit der ganzen Mediathek ja echt noch am Anfang stehen. Also wir lernen gerade so ganz viel mit so, wie so ein Kind, das ins Wasser läuft, mal hier einen Schritt, mal da einen Schritt. So kommt es mir gerade vor.
Platsch.
Ja, also wir sind da total am Anfang. Also aber auch die ganze ARD-Mediathek ist am Anfang. Also ich greife mal vorweg, falls die Frage kommen sollte, warum wir nicht so krass auf YouTube abziehen und die Zahlen sind doch nicht ganz so toll in der Mediathek. Aber die ARD-Mediathek ist im Grunde wie so ein Baby, das gerade anfängt, das Krabbeln zu lernen. So, es ist Gott sei Dank nicht mehr in dem Stadium, wo es nur noch ganz ruhig liegt, weil es einfach nur noch befüllt wird, sondern es fängt jetzt auch an, sich selber zu bewegen. Aber YouTube ist im Grunde schon im Erwachsenenalter. Das hat die 18 Jahre schon erreicht und hat natürlich dementsprechend ja auch schon mehr Erfahrungen, mehr Kenntnisse. Und die Menschen kennen ihn ja auch, dieses YouTube dann auch schon viel eher, als eben so dieses kleine Baby-Mediathek, was dann auch sich erstmal den Menschen bekannt machen muss. So. Und so ist das natürlich auch genauso mit unseren Inhalten und wie gerade die Workflows sind. Das entsteht ja mit dieser ARD-Mediathek gerade so im Prozess und da sind wir ja alle noch am Krabbeln.
Und das, genau, und vor allen Dingen, der Algorithmus muss ja auch lernen. Also da müssen wir auch hinkommen.
Welcher Algorithmus?
Von der Mediathek. Also wenn ich Netflix anmache, dann werden mir in der Regel keine romantischen Komödien vorgeschlagen.
Ach nicht?
Und das ist ziemlich schlau von Netflix, mir das nicht vorzuschlagen. Und da müsst ihr da ja auch mit der ARD-Mediathek hin. Also dass natürlich ihr auch eure Nutzer, eure Nutzerin besser kennenlernt und wisst, was ihr denen am besten auf der Startseite empfiehlt, oder?
Ja. Wir sind natürlich weiterhin nicht Google und dürfen nicht so viel von unseren Nutzerinnen einfach wissen. So, das muss man auch dazu sagen. Aber klar, wir versuchen schon, dass wir hinkommen, wirklich bessere Empfehlungen zu machen, dass du eben nicht den Liebesfilm dann bekommst, sondern dass wir irgendwann sehen, okay, derjenige guckt sich vor allem viel Dokus über Geschichte an oder Elefanten und dementsprechend kriegt er vor allem Tierdokus.
Nur noch Rüssel-Content.
Oh Gott, Helmer. Ich hatte zu dem Thema vor kurzem eine Diskussion in der Redaktion und habe dann wurde auch gefragt, wieso funktionieren Dinge bei YouTube anders als in der Mediathek? Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, ist, dass YouTube algorithmusbasiert ist und die Mediathek eben nicht. Das heißt aber auch in der Verkaufe beispielsweise, dass bei YouTube ja ganz viel auf dieses, wer das gesehen hat, guckt auch das und wer das gesehen hat, guckt auch das. Und ich habe dann gesagt, in der Mediathek ist es eher so, als würde man über die Zeil laufen und jeder dekoriert ein Schaufenster. Und der halt die beste Dekoration hat, der lockt die Leute ins Schaufenster. Und wir mit unseren journalistischen Inhalten müssen gegen Schaufenster wie den Tatort antreten, wo einfach genau jeder weiß, Mensch, das ist der Tatort, das ist quasi der H&M auf der Zeile oder so. Oder ich bin ja öffentlich-rechtlich, ich darf keine Werbung machen. Oder der C&A oder alles, was uns noch einfällt. Also quasi Marken, mit denen man was anfangen kann, wo man weiß, ich weiß genau, was ich bekomme, ich habe Nutzerversprechen. Und dagegen konkurrieren wir ja. Und ich glaube, es ist total wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen, wo wir da stehen. Und wir sind quasi sowas wie der Pop-Up-Store, der erstmal sein Schaufenster dekorieren muss, damit Menschen überhaupt verstehen, was wir verkaufen.
Geil. Kann ich das übernehmen?
Ich schenk's dir.
Danke. Aber ich finde es ziemlich gut erklärt. Und da sind wir gerade. Wir wollen mehr hin, dass wir eben das mit den Empfehlungen hinkriegen. Das ist tatsächlich noch eine technische Frage und eben auch die Frage, wie ich ja vorhin schon sagte, dass wir eben auch nicht so viel über unsere Nutzerinnen wissen dürfen. Mhm. So. Aber klar, momentan geht es sehr viel darum, dass du so gut und ansprechend aussiehst, dass die Leute dich einfach klicken wollen und dass man abhängig davon ist, wie dich die Startseite zum Beispiel kuratiert. Mhm. Und da sitzen ja auch wieder Menschen mit eigenen Geschmäckern dahinter, die eben dann auch beurteilen, finde ich, den Inhalt so gut, dass ich ihn auf die ARD-Startseite platziere.
Und würde man denn in der Mediathek die Schaufenster anders dekorieren als bei YouTube? Also jetzt mal mit Blick auf Thumbnails, hat das quasi den gleichen Mechanismus, irgendwie Gesichter groß, Emotionen, wie auch immer, oder tickt ihr da anders?
Also Gesichter und Emotionen sind ja immer gut, das ist natürlich auch bei uns gut. Großes Thema ist, wie wir die Schrift einbinden, also ob wir überhaupt Schrift einbinden, das geht ja teilweise in der Mediathek. Wenn man drauf geht, sieht man ja zum Beispiel erst dieses ganz große Schaufenster, das wir auch Stage nennen. Und da ist es manchmal gar nicht so schön, wenn wir Schriften verwenden, weil wir auch noch dort selber eine Schrift haben, die sich auch automatisch einblendet. Mhm. Aber auch bei den unteren, es ist schon eine andere Gestaltung. Also ich glaube, dass wir eher so hingehen werden, in Richtung Amazon Prime zum Beispiel zu gestalten, weil das auch eher, wenn du guckst, wie die Nutzerschaften sind, auch eher der Nutzerschaft entspricht. Also Amazon Prime-Kunden sind ja auch ein bisschen älter. Die sind eben auch nicht mehr so jung wie die Netflix-Leute.
Warum guckst du mich jetzt an? Ich habe nur
Netflix. Weiß nicht, immer wird es um älter.
Du! Ja.
Teamen kann ich da aber so schlecht angucken.
Nicht mehr um 35, mein Freund, sage ich mal. Ne?
Und YouTube arbeitet ja auch gerne zum Beispiel mit so weißen Rändern um die Gesichter oder sowas. Und das ist jetzt nicht ganz so passend für die Zielgruppe, die wir dort haben. Deshalb sind wir gerade schon dabei, wenn wir jetzt Inhalte für YouTube veröffentlichen, oft andere Thumbnails benutzen wir da oft andere Thumbnails als für die Mediathek.
Ich finde auch, was ein Unterschied ist, bei YouTube spielt das Umfeld nicht so eine große Rolle, weil du irgendwie random in diese App reingehst und durchscrollst. Und in der Mediathek zählt ja auch immer so ein bisschen der Gesamteindruck. Ich sage jetzt mal, wenn die Mediathek außenrum blau ist, müssen wir sehr bewusst, glaube ich, mit den Farben umgehen. Man kann es mal brechen, ist, glaube ich, nie ein Problem, aber man muss halt immer den Kontext mitdenken. Und das ist auch eine ganz andere Herangehensweise. Wie schaffen wir es denn auf die Stage? Ich meine, das ist ja jetzt das große Ziel. Irgendwie, man will auf der Startseite nach vorne kommen, das erhöht die Sichtbarkeit, das erhöht im besten Fall die Klickzahlen. Gibt es da irgendwie, hast du jetzt so Erkenntnisse gesammelt, was muss man alles mitbringen, um überhaupt eine Chance zu haben, ins Sichtbarkeitsfeld der Mediathek zu kommen?
Also schon dadurch, dass du Inhalte generierst, die eben für eine jüngere Zielgruppe ist. So, also eben vor allem, das ist jetzt eine Gefühlssache, da müsstet ihr dann mal die Kollegen von der Kuratierungsseite einladen. Aber dass es viel auch Inhalte sind, die eher so bei 30- bis 39-Jährigen ziehen. Und dass sie auch gerade so ins Schaufenster versuchen, Inhalte auch zu legen, die durchaus eher so einen Überraschungseffekt bringen. Dass du denkst, ach krass, das gibt's auch in der Mediathek. So. Und eben nicht so das Typische sind, wofür wir immer so stehen. Also bevor wir jetzt mit der neuen Kuratierung angefangen haben, das ist jetzt seit Juni, gibt es eben ein Team, das in Mainz für die Kuratierung zuständig ist. Und natürlich gab es das vorher auch schon, aber es war anders aufgestellt. Und vorher hast du zum Beispiel immer Sturm der
Liebe.
Danke. Und Rote Rosen gefunden. Ganz weit vorne auch. Und das findest du jetzt gar nicht mehr zum Beispiel. Also da sieht man auch, wie krass, also wie sich das jetzt auch gewandelt hat und wie man eben wirklich da bewusst versucht, Inhalte zu holen, dass wenn du da drauf gehst als Streamer, denkst, what the fuck, das ist die ARD, hätte ich nicht gedacht. Und das müsste man so immer mehr auslösen. Und natürlich, wenn du jetzt und jetzt kommt das Problem mit der Regionalität, also wenn du zu klein regional bist, und wirklich nur so eine Zielgruppe ansprichst, die jetzt gerade vielleicht nur in Nordhessen ist. Entschuldigt Nordhessen, dass ich jetzt das Beispiel bringe. Aber dann kann es natürlich sein, dass sie sagen, naja, es ist für uns, weil wir ja sind auf der Startseite der ARD-Mediathek, es sollte ein Interesse haben überregional. So, und dann spielt es dann auch eben keine Rolle mehr.
Das ist wahrscheinlich dann die Frage, nicht in erster Linie, wo spielt der Content? Ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend, sondern wie kommt er bei den Menschen draußen an, sodass es eben nicht aus Nordhessen für Nordhessen, sondern aus Nordhessen für die ganze Welt relevant. Und wenn man den Switch hinkriegt, schadet es mit Sicherheit nicht.
Genau, das ist echt auch eine Sache der Verkaufe. Also wir hatten es vor kurzem für mich ein ganz schönes Wunder, als Erlebnis Hessen mal auf der Startseite in der Stage für längere Zeit landete, wo ich dachte, wir kriegen nie einen Inhalt unter, der eben aus einer Sendereihe Erlebnis Hessen kommt. Der Beitrag hatte das Thema Alles teilen und Leben in einer Kommune. Und es war eben so spannend und hat gerade so ein Bedürfnis, was auch viele Leute ja gerade auch so am Überlegen sind, oh, wie breche ich aus dem Ganzen hier aus und wie schaffe ich das? Und die haben genau diesen Inhalt gesucht und auch gerne geklickt dann. Und deshalb kam er hin, obwohl er gelabelt war, sogar mit Erlebnis Hessen, weil er aus Hessen kommt, aber ganz viele Menschen einfach gerade abholt.
Entschuldigung. Aber das heißt, da stand tatsächlich dann auch auf der Stage in der Mediathek Erlebnis Hessen auch drauf. Ja, weil das wäre in dem Fall ja gar nicht nötig gewesen, oder?
Na, es stand erstmal der Titel, Alles teilen natürlich drauf und dann Leben in einer Kommune. Aber unten steht immer die Sendereihe drauf, das ist einfach so. Und ja, dann stand da auch Erlebnis Hessen.
Schau anschauen, siehst du? Jetzt hast du ja eben gesagt, die Mediathek ist so ein Baby und wir lernen, also die Redaktion selbst lernt jetzt so strategische Ziele zu setzen und sich da irgendwie weiterzuentwickeln. Wir als alle LRAs lernen einen neuen Umgang, glaube ich, mit der Mediathek dadurch auch. Gibt's eine LRA, wo du sagst, Mensch, da können wir uns das abgucken oder da kann man sich das abgucken? Also wie ist da der Austausch und was sind so die Learnings über den HR hinaus?
Also ich gucke gerne immer auf den RBB. Mhm. Weil ich
weil er rot ist und rot ist schön.
Weil er genau, weil ich total auf die Farbe rot stehe. Aber auch, weil die ja auch vom Budget nicht so gewaltig sind. Es ist natürlich, wenn wir uns mit WDR oder NDR vergleichen würden, oder BR auch ein bisschen schwieriger, weil die einfach viel mehr Geld für Content haben als wir. Der RBB aber eigentlich ja nicht so. Und die kriegen es aber gerade hin, ganz viele Inhalte zu generieren, die eben automatisch auf die Startseite kommen, zu den erfolgreichsten Unterhaltungsformaten gehören in der ARD-Mediathek, wie Jill Krömer zum Beispiel, das regelmäßig die Hitlisten der Unterhaltungsformate dort anführt. Und das finde ich schon toll, weil sie immer wieder auch wagen. Und ich glaube, davon können wir uns einfach sehr viel abschneiden. Wir warten zu lange. Wir müssen mehr wagen und mehr auch mal rausspringen und dann Inhalte einfach auch mal ausprobieren, die eben vielleicht nicht so dem Standard entsprechen, wie wir es bis jetzt immer so hatten.
Mehr Mut.
Mehr Mut, kann man mal wieder sagen. Sagen wir, glaube ich, in jeder Podcast-Folge, wir sagen es heute auch, mehr Mut. Jetzt hast du das eine Beispiel, Jill Krömer. Also gibt es quasi so Projekte, die du in letzter Zeit beobachtet hast, vielleicht im HR, aber auch darüber hinaus, wo man sagt, Mensch, das sind super Beispiele und auch welche, wo man sagt, wir haben uns gedacht, die sind super Beispiele, aber haben nicht funktioniert. Also wie sind so da am Produkt selbst die Lerneffekte?
Also wenn ich jetzt mal nicht auf uns gucke, sondern zum Beispiel jetzt beim NDR, da steht hier alle sehr viel auch dahinter, war ich jetzt überrascht, wie deep und deutlich funktioniert. Mhm. Da habe ich mir ehrlich gesagt mehr erhofft, weil allein, also wenn ihr da mal reinschaut, deep und deutlich ist ja ein Talk-Format, das sehr nah am NDR-Talk ist. Also eigentlich auch ein ziemlich lineares, aber was allein von denen, die es präsenten, wesentlich jünger ist und auch von den Gästen her wesentlich jünger ist. Also sie versuchen dann YouTube-Stars reinzubringen, den bekanntesten TikToker oder
Halbfunk.
Ja, genau. Ja. So halb gefühlt ist da Halbfunk. Ariane Alter ist zwar nicht mehr Funk, aber war jetzt auch zum Beispiel dort Gast. Also sie haben auch Influencer dort, wo du ja denkst, ey, die pushen das jetzt, wer weiß wohin. Und das funktioniert bis jetzt zum Beispiel gar nicht so. Und vielleicht auch, weil du eben, es heißt zwar Deep, aber du bist nicht Deep. Weil wie kann man Deep sein, wenn man in 120 oder 150 Minuten irgendwie 10 Gäste hat, den man jedem 5 bis 10 Minuten zur Verfügung stellen kann. Und das war auch vorher schon, wo so Kolleginnen meinten, ob das funktioniert. Aber dann kam eben das Aufgebot und du denkst so, hey, okay, bei dem Aufgebot.
Das kann ja gar nicht funktionieren.
Genau. Und dann kamen so die Zahlen, ich dachte mir, okay. Beruhigend.
Aber erstaunlicherweise, also die machen ja die einzelnen Talks mit den einzelnen Promis, die da sind ja nochmal als einzelne Clips für YouTube. Und da möchte man ja meinen, okay, dann suche ich zum Beispiel nach Ariane Alter oder nach Junes oder wie auch immer. Dass die dann total gut performen, das tun sie aber auch nicht so, oder? Also ich bin jetzt ein Weilchen her, dass ich reingeguckt habe, da war ich tatsächlich erstaunt.
Ja, also das machen sie für die Mediathek jetzt auch bei der zweiten Fassung, aber auch das zieht nicht so. Und die haben es wirklich auch sehr viel promotet. Das war sehr lange auf der Startseite. Also es ist schon mehr als eben nur auf die Startseite kommen.
Ja, und es ist auch mehr als einfach nur sich bekannte Gesichter für eine Zielgruppe oder so rauszusuchen. Es ist wirklich, wie schafft man diese Tiefe? Und das Zweite, was ja auch immer mitgeschwungen hat, wie schafft man diese Relevanz? Also wieso gucke ich diesen Inhalt? Wieso ist der besonders? Wieso ist der, was ist der USP? Was ist, also wie, auch dieses, wie schaffen wir es mal anzuecken? Wie schaffen wir es aufzufallen? Wie schaffen wir es, dass Leute da draußen drüber reden? Und ich glaube, die Fragen sind total elementar. Und das ist auch viel mehr, als wir setzen ein Thema, sondern das mit dem alles teilen, da denke ich immer so dran, wie schaffen wir es, ein Seismograf für die Gesellschaft zu werden? Wie schaffen wir es, rauszufinden, was Leute so unterbewusst bewegt? Jetzt natürlich gibt es so große Themen wie Klimawandel. Ich glaube, dazu könntest du jetzt täglich Inhalte posten, die würden immer jemanden treffen, weil es gerade so ein großes Big Thing in der Gesellschaft ist. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, das auf einer anderen Ebene irgendwie so Themen zu treffen, sind wir da richtig, wären wir da richtig gut. Und da einzutauchen wäre für mich so ein, wenn ich mir auch was wünschen dürfte für die Mediathek, würde ich mir das wünschen.
Ja, wir müssen die Lücken, finden und dann füllen. Mhm. Weil natürlich kannst du beim Klimawandel ständig was bringen, aber es bringen gerade viele. Mhm. Und ich habe das an Corona eben gemerkt, weil alle dann meinten, sie müssten jetzt in irgendeiner Art und Weise dann eben irgendeinen Inhalt zu Corona machen. Jedes Magazin, jedes Doku, jedes Feature. Und da gab es einfach unfassbar viel und auch unfassbar viel Gutes in der ARD-Mediathek schon. Und da ist es dann schwierig für uns als kleiner Sender, dagegen einfach anzukommen.
Das eröffnet bei mir zwei Fragen. Das eine ist quasi, wir müssten es dann theoretisch auch in der ARD schaffen, über den Verbund einfach zu wissen, was machen die anderen, dann machen wir das nicht auch noch. Also so irgendwie miteinander statt gegeneinander oder als Konkurrenz aufzutreten. Um dann den zweiten Schritt zu verstehen, Mensch, wenn die LRAs nicht unsere Konkurrenten sind, dann ist es eben Netflix, Amazon und was machen die? Also wie können wir in der Summe der ARD eben gegen diese Player ankommen? Und das ist wahrscheinlich auch ein ganz dünnes Brett, das haben wir in zwei Tagen gebohrt und dann sind die Probleme alle gelöst.
Genau, aber es gibt ja schon die ersten Schritte dahin.
Okay.
Also es gibt einfach von der Mediathek ja schon Menschen, die sich die gesamte Mediathek und den gesamten Inhalt eben anschauen und sagen, was haben wir schon viel? Wie zum Beispiel romantische Komödien. Das ist einfach ein Gut, das haben wir. Und was haben wir noch kaum? Also wie, mittlerweile hat es sich auch wieder ein bisschen geändert, aber wie True-Crime-Formate, lustigerweise auch Kochformate, obwohl es jede Anstalt macht und nicht nur eins, sondern oft mehrere. Aber weil sie einfach sagen, was haben wir noch nicht für Streamer, also für Menschen, die Streaming-Angebote kennen. Und da haben wir zum Beispiel tatsächlich noch kein Kochformat, weil das auch von der ganzen Machart oft noch sehr wenig lecker oft ist, so, um es mal so zu formulieren. Und da sind sie schon dran und gucken eben und wollen da auch hin, dass wir da auch Lücken nennen. Jetzt gibt es noch eine Koordination junge Angebote auch noch. Ich will jetzt niemanden überfordern, was diese ganzen Koordinationen sind. Aber auch da soll es dann so eine Verbindung zwischen den einzelnen Anstalten immer mehr hingeben, um auch gerade bei diesen jungen Inhalten auch früh genug zu wissen, ah, guck mal, der SWR macht jetzt auch auf einmal True Crime, machen wir ja auch schon. Vielleicht sollten wir uns mal mit denen abstimmen und gucken, dass wir eben dann unsere Inhalte unterschiedlich machen oder ob wir vielleicht sogar eine Kooperation eingehen können, damit nicht zu viele gleiche Inhalte in der Mediathek stehen.
Bei Funk gibt es ja im Partnerportal tatsächlich eine Übersicht, an welchen Formaten sind gerade die anderen dran, was entwickeln die? Das gibt es aber für die ARD noch nicht, oder?
Nein, das gibt es noch nicht. Also ich hoffe, dass wir da irgendwann... Aber es ist natürlich auch noch komplizierter beinahe, weil es ja sehr abhängig einfach noch vom Linearen ist. Also ich glaube, du kannst bei Funk viel eher den Überblick behalten, weil da alles ja über die Zentrale automatisch geht. Das ist ja hier nicht. Hier geht alles über die einzelnen Landesrundfunkanstalten. Und wenn sie nett sind, erzählen sie das vorher mal der ARD-Mediathek. Aber wenn da keine Kommunikation stattfindet, können das die anderen natürlich auch nicht wissen. Und dann steht es auf einmal eben drinne und denkst du, oh, okay, so ein Inhalt.
An dieser Stelle möchte ich den Intendanten Manfred Krupp zitieren. Nichts in einem Kommunikationsunternehmen ist schwieriger als die Kommunikation. Hat er wohl nicht ganz unrecht, der Mann.
True that.
Hast du noch so Lücken quasi, wenn jetzt Redaktionen zu dir kommen? Und ich kann mir vorstellen, dass das hin und wieder passiert. Mensch, Janina, wir wollen da was entwickeln, was weiterentwickeln, wo du dann sagst, ach ja, macht vielleicht aber nicht das Format, sondern eher das. Also habt ihr schon so irgendwie so eine ganz grobe Richtung? Du hast eben gesagt, Kochformate geht in die Richtung. True Crime, habe ich jetzt den Eindruck gehabt, ja, war eine Lücke und plötzlich machen es alle. So, ja. Also was sind so die nächsten, was glaubst du, was jetzt so 21, ich sag mal ganz grob, so Trends sein könnten oder in welche Richtung entwickelt sich das?
Also da ich jetzt tatsächlich ja nicht weiß, was die anderen gerade machen, also was ich da immer sage ist, lasst mich erstmal mit der ARD sprechen, weil wir da ja auch im ständigen Flow einfach sind und immer auch da gucken müssen. Und dann melde ich dann eben rein, was wir brauchen. Also ich habe zum Beispiel jetzt bald so ein Gespräch, wo es genau darum gehen wird, dass wir da über die Lücken sprechen, die jetzt eben nicht jeder anfängt zu füllen. Wenn so eine Lücke, die ich da auf jeden Fall noch sehe, ist tatsächlich im Bereich Unterhaltung, womit du jetzt vielleicht dann jetzt weniger anfangen kannst.
Kultur ist Unterhaltung.
In den meisten Fällen. Weil da sind wir tatsächlich einfach noch nicht so sonderlich gut aufgestellt und verstehen Unterhaltung gerade vor allem so in Form von Talkshows. Aber dass wir so in mehr so in Richtung ein cooles Challenging-Format irgendwie kommen, so was tatsächlich so ein bisschen an manche YouTube-Formate so angelehnt ist. Also da glaube ich schon, dass man da noch sehr, sehr viel holen und reißen kann. So.
Aber dann sind wir doch mit der strategischen Entscheidung Mediatheks First im HR gar nicht so doof unterwegs. Kann man doch jetzt auch mal sagen.
Wir sind in der ARD da sehr ausnahmig unterwegs. Also die Kollegen sind immer sehr überrascht, wenn ich dann komme und sage, ja, wir machen Mediathek First und meinen das so ernst, dass wir sogar nach den Zahlen der Mediathek bewerten. Hm. Und dann sagen die, okay, wow. Aber gestern hatte ich tatsächlich wegen True Crime ein Gespräch mit dem SWR-Kollegen und der sagte, ihr seid schon viel weiter, weil ihr den Prozess ja jetzt auch angestoßen habt und bei uns fängt der ja jetzt erst an. Das heißt, diese ganze total nachvollziehbare Unsicherheit, die jetzt gerade viele RedakteurInnen, viele AutorInnen haben, die werden peu à peu die anderen Anstalten sicherlich auch bekommen. Und wir sind zwar gerade mittendrin und das fühlt sich wahrscheinlich für viele einfach gerade auch echt scheiße an, aber wir sind dann wenigstens auch schneller wieder aus diesem Ganzen draußen.
Und auch, also ich verstehe, dass es anstrengend ist und schwierig oft, aber das Gefühl, bei was vorne dabei zu sein, finde ich ja schon motivierend genug, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es ja schon mal geil, dass wir jetzt so richtig voranschreiten und revolutionäre Schritte gehen.
Wer an den Erfahrungen partizipieren will, Janina erreicht man unter folgender Handynummer.
Nein, aber ich glaube, das kann man zum Ende nochmal sagen. Wer Fragen zur Mediathek prinzipiell hat im HR oder irgendwie dann mal nachfragen möchte, wie sieht es denn da aus und wie sind die Entwicklungen und wie sieht es gerade in Mainz aus, da kann man dich schon ansprechen. Du bist ja ein relativ netter Mensch. Du kommst ja sogar zu uns in den Podcast. Janina Strohmann ist immer eine gute Adresse.
Absolut.
Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Danke euch.
Ich glaube, wir laden dich einfach in einem Jahr nochmal ein, wenn das Kind anfangen, vielleicht die ersten Schritte macht und wir gucken, wie sich die Weiterentwicklung ist. Ich glaube, das ist für alle total spannend. Helma, danke dir.
Ich danke dir, Team.
Und das nächste Mal reden
wir... Der Team hat, ich muss das jetzt sagen, einen Funkpulli an. Das erfüllt mein Herz mit viel Liebe und Stolz.
Ich verstehe die ARD tatsächlich als Netzwerk. Das ist mein Hidden Agenda. Im nächsten Podcast reden wir nicht über die Mediathek, da reden wir über den Fußballverein.
Richtig, über Eintracht Frankfurt. Die haben sich angeschickt, der digitalste Fußballverein der Bundesliga zu werden. Und jetzt haben wir mir vor einiger Zeit gelernt, dass Bundesligisten auch Medienunternehmen sind. Jetzt werden sie offensichtlich Digitalunternehmen. Und wir fragen uns, warum? Und was können wir von der Eintracht lernen, außer Tore schießen?
Und all das gibt's in der nächsten Folge unseres Lieblingspodcasts Funkkolleg Internet, der Podcast zum digitalen Wandel. Macht's gut, vielen Dank, auf Wiedersehen.
Funkkolleg Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.